Deutschlandfunk Interview.
Gekaperte Öltanker, massive Drohgebärden. Brennende Ölraffinerien, wieder massive Drohgebärden. Bomben und Raketen gegen den Jemen, Zerstörungen, Hungersnöte, Verzweiflung. Der Konflikt in der Golfregion geht in die nächste Runde. Die USA wollen den Iran für die Angriffe auf Saudi-Arabien bestrafen. Dabei bestreitet Teheran, für die Luftschläge auf die Ölfelder verantwortlich zu sein. Washington will dazu ein Waffenbündnis gegen Teheran schmieden. Der Iran warnt wiederum vor einer militärischen Eskalation, droht gestern noch einmal mit umfassenden Konsequenzen. Donald Trump schickt jetzt weitere Soldaten in die Region. Das sind die Vorboten eines Krieges, warnen die Beobachter. Unser Thema mit dem außenpolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Omid Nuripur. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Nuripur, will jemand den Krieg?
Es sieht sehr stark danach aus, als gäbe es Fliehkräfte in Richtung einer militärischen Eskalation. Und da reden wir nicht nur über Saudi-Arabien gegen den Iran, da reden wir über einen möglichen Krieg, der viele Länder mit einbezieht. Beide Staaten haben starken Einfluss und auch militärische Fußabdrücke in vielen Staaten in der Region, sodass wir über einen sehr großen, sehr fatalen Krieg reden.
Lösen Sie das doch für uns aus. Wer sind diese Fliehkräfte?
Ja, wir haben es auf der einen Seite mit einem Kronprinzen in Saudi-Arabien zu tun, der in Jemen, aber auch im Falle von Khashoggi, also dem ermordeten Journalisten, gezeigt hat, wie rücksichtslos er seine Interessen bereit ist zu vertreten. Wir haben es mit einem Weißen Haus zu tun, das im besten Falle unberechenbar ist in vielen Fragen. Und wir haben es im Iran mit einer zerfahrenen Machtstruktur zu tun, bei der die Hardliner zunehmend an Kraft gewinnen und die sehr stark schon seit Jahrzehnten darauf setzen, dass man auch aus ideologischen Gründen sehen muss, dass die Auseinandersetzung mit den USA irgendwann mal unvermeidbar wären. Das ist eine ziemlich explosive Mischung.
Das heißt, wir hätten da drei Faktoren, die Sie gerade angeführt haben, die alle Interesse an einem Krieg haben könnten. Wenn wir die Signale oder die Interpretationen aus Washington richtig verstehen, ist Donald Trump doch mit Blick auf einen Waffengang eher defensiv eingestellt, behaupten jedenfalls viele, haben Sie da einen anderen Eindruck?
Ich bin nicht der so bekannten Fan des US-Präsidenten zu sein, aber der hat in den letzten Monaten, vielleicht aber auch in Abgrenzung zu seinem damaligen nationalen Sicherheitsberater Bolton, der ja ein bekennender Falke ist, immer wieder gebremst. Das muss man ihm einfach lassen. Er war derjenige, der im entscheidenden Augenblicken immer gesagt hat, ja, es kann sein, dass man jetzt die Iraner in die Ecke drängen muss, aber ich werde das nicht militärisch tun. Das ist keine Garantie, dass es so bleibt. Und es sah auch sehr oft so aus, als ginge es ihm darum, Bilder zu produzieren von Verhandlungen, wie er sie mit den Nordkoreanern auch hatte. Und wenn er diese Bilder beispielsweise nicht bekommt, dann ist es durchaus denkbar, dass auch er eskaliert. Aber es ist korrekt, Trump war bisher derjenige, der nicht eher auf dem Gaspedal gedrückt hat, wenn es um eine militärische Auseinandersetzung ging.
Er versucht ja manchmal auch Versprechen, die er gemacht hat im Wahlkampf, die ihm Wähler eingebracht haben, auch in irgendeiner Form auszufüllen und einzulösen, sagen ja auch viele, selbst die Kritiker gestehen das ein. Er hat gesagt, bring our boys home. Das heißt, er hat gesagt, wir holen die Truppen zurück in die USA. Könnte er der Faktor sein, der dafür sorgt, dass es eben nicht eskaliert?
Ja, es war ja bisher, wie gesagt, so, dass Trump eher gebremst hat. Aber ich kann immer nur davor warnen, ihn dafür zu loben, dass er angeblich seine Versprechen alle einhalten würde, weil er ziemlich zu jedem Thema alles Mögliche versprochen hat. Also es ist nicht so schwer, es alles einzuhalten. Vor allem ist es ja auch hochwidersprüchlich, was er alles versprochen hat. Er hat auf der einen Seite gesagt, ich wäre niemals so schwach wie Obama, der davor zurückgezuckt ist, nahezu in Syrien in einen Krieg zu ziehen. Gleichzeitig hat er gesagt, dass er die amerikanischen Soldaten zurück nach Hause bringen will. Gleichzeitig hat er gesagt, naja, die Staaten, die aber die Sicherheit und den Schutz der Vereinigten Staaten brauchen, denen geben wir einfach eine Atombombe. Das ist nicht unbedingt etwas, was mich jetzt mehr beruhigt, mir vorzustellen, dass die Saudis einfach eine Atombombe bekommen von den Amerikanern. Das würde die Situation sicher nicht verbessern.
Blicken wir auf den Iran, auf Teheran, auf das Mullah-Regime. Wer könnte dort Interesse haben, tatsächlich einen Waffengang zu forcieren?
Es gibt innerhalb der Revolutionsgarden viele sehr, sehr fanatisierte Hardliner, die auch aus innenpolitischen Gründen eine Eskalation sich wünschen. Es geht auch immer auch um die Auseinandersetzung mit sogenannten Moderaten. Und es gibt ein tiefes Misstrauen den Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber. Und es gibt vor allem bei diesen Hardlinern sehr viele Leute, die der Meinung sind, man müsse einen Waffengang gar nicht erst scheuen, weil man ja mittlerweile so viele potenzielle Stellvertreter, Schlachtfelder aufgebaut hätte. In Libanon, in Syrien, in Afghanistan.
Und das könnte alles wieder gezündet werden. Das könnte alles.
Richtig. Und das ist auch das, was gemeint ist, wenn von umfassenden Konsequenzen gesprochen wird. Da geht es nicht nur darum, dass man jetzt zurückschlägt auf konventionelle Art und Weise. Da geht es darum, dass man zum Beispiel in Golfstaaten Sabotageakte betreiben kann, dass der Iran mittlerweile Cyberangriffe fahren kann. Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade einige Länder genannt, in denen auch amerikanische Interessen hart getroffen werden könnten. Das sind keine Maßnahmen, die einfach so ausgeschlossen werden können. Und deshalb gibt es im Iran tatsächlich auch Kräfte, die der Meinung sind, die könnten eine solche Auseinandersetzung auch gewinnen. Was im Übrigen ziemlich irre ist, aber vor allem auch sehr gefährlich.
Die brennenden Ölfelder kommen mir da nochmal in den Sinn. In Saudi-Arabien haben Sie Zweifel an der oder an einer, wir müssen das ja korrekt formulieren, an einer iranischen Urheberschaft?
Ja, es gibt gewisse Plausibilitäten, dass entweder Iran oder iranische Verbündete dahinter stecken. Und die Houthis haben ja selber sich dazu bekannt. Das sind Akteure, die mit dem Iran sehr eng verbandelt sind. Allerdings ist es trotzdem am Ende des Tages wegen der Konsequenzen Unterschied, wenn die Houthis diesen Angriff gefahren sind oder wenn es der Iran selbst gemacht hat. Und deshalb braucht es eine unabhängige Untersuchung, damit man nicht indizienbasiert agiert und wir nicht aufgrund von Verdachtsmomenten in einen Krieg schlittern.
Wenn das die Houthis waren und es geht auf die Houthi-Initiative zurück, vielleicht dann mit iranischen Waffen, die Rolle der Houthis, kann das als Verteidigung interpretiert werden?
Nein, es ist durch nicht zu rechtfertigen, was da passiert ist. Aber es ist eine kriegerische Auseinandersetzung, bei der auch viele andere Dinge nicht zu rechtfertigen sind. Die darf man nicht gegeneinander stellen. Und wenn die Houthis jetzt sagen, sie würden jegliche Angriffe auf Saudi-Arabiens Kernland quasi einstellen, wenn Saudi-Arabien dafür bereit wäre, wieder Fliege in Sanaa landen zu lassen und vor allem die Blockade des Hafens von Hudaida aufzugeben, dann wäre das zumindest ein gangbarer Weg, dass man wieder deeskaliert. Dann müsste man mal darüber reden, ob die internationale Gemeinschaft nicht Kontrollen anbietet, damit diese Blockaden zwar endlich fallen, die auch die humanitären Güter betreffen und die Zivilbevölkerung leider darunter, aber dennoch keine Waffen mehr in das Land kommen.
Wir haben eine knappe Minute, Herr Nuripur. Ich möchte Sie das dennoch fragen. Ist das ein Krieg gegen den Jemen oder ein Krieg gegen die Houthis?
Das ist in erster Linie mittlerweile ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung, weil unabhängig davon, wie legitim der Beginn war, mittlerweile die größte humanitäre Katastrophe der Welt, das ist ein Zitat der Vereinten Nationen, im Jemen vorherrscht. Und die Leute kommen nicht mal an Essen und an humanitäre Güter. Es leiden zigtausende von Kindern, die kurz vorm Tod sind, allein aus Hunger. Und deshalb geht es längst nicht mehr um die Frage, wer ist schuld, sondern ausschließlich darum, dass das Volk von Jemen nicht mehr so leidet.
Bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk der außenpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion Omid Nuripur. Vielen Dank, dass Sie so früh an diesem Samstagmorgen für uns Zeit gefunden haben. Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.